Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Es ist schon dunkel, als Yvonne sich auf den Weg nach Hause macht. Gerade im Sommer ist sie abends gern mal länger unterwegs, wenn die Hitze des Tages abklingt und die Geräusche der Stadt leiser werden. Wenn alles langsam zur Ruhe kommt. Yvonne steigt in einen Bus, der sie nach Hause bringt. Sie kennt die Strecke gut. Sie fühlt sich sicher. Entspannt beobachtet sie die Lichter, die am Fenster vorbeiziehen. An jeder Station steigen neue Leute ein, andere dafür wieder aus. Niemand beachtet sie so wirklich. Bis auf diesen einen Kerl, der sie beim Einsteigen auf ganz komische Weise angrinst und sich irgendwo hinter ihr einen Platz sucht. Yvonne schätzt ihn etwas älter als sich selbst, aber nicht viel. Vielleicht so Mitte 20.
Gegen 22.30 Uhr kommt der Bus an Yvonnes Haltestelle an. Yvonne erhebt sich von ihrem Sitz und sieht aus dem Augenwinkel, dass der Kerl hier ebenfalls aussteigt. Ein mulmiges Gefühl breitet sich in ihr aus. Irgendwas an diesem Mann ist unheimlich. Die Art und Weise, wie er sie mustert. Yvonne läuft schnell los, doch bis zu ihrem sicheren Zuhause sind es noch ein paar Meter. Der Kerl aus dem Bus folgt ihr. Yvonne kann seine Schritte hinter sich hören und immer wieder schaut sie sich vorsichtig um. Sie glaubt nicht eine Sekunde, dass sie zufällig beide in die gleiche Richtung wollen. Angst macht sich in ihr breit und sie umklammert ihr Handy fest mit beiden Händen. Ob sie die Polizei rufen soll?
Sie kommen an einer Tankstelle vorbei und als der Mann darin zu verschwinden scheint, wird Yvonne fast schlecht vor Erleichterung. Doch sie ahnt nicht, dass ihr Verfolger nur ein wenig mit ihr spielen will. Wenige Atemzüge später greift er an. Er ringt Yvonne in dem Gebüsch am Straßenrand zu Boden und drückt ihr den Hals zu. Yvonne schreit, so laut sie kann. Sie versucht sich zu wehren, doch der Mann ist stärker als sie. Yvonne hat keinen Zweifel, was der Kerl von ihr will.
Schwarze Akte.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Anne Luckmann.
Und mit Patrick Strohbusch. Hallo.
Und bevor wir die heutige Folge starten, das neue Cover ist ja jetzt schon seit einiger Zeit raus und ihr habt ja auch schon wirklich viel unter den Post auf Instagram geschrieben. Und jetzt würde ich sagen, heute an dem Tag, wo diese Folge rauskommt, posten wir nochmal final eine Instagram-Story, wo wir euch fragen, was ihr alles gefunden habt in dem Cover oder was ihr noch alles findet. Dann sammeln wir das alles und dann lösen wir einfach in der nächsten normalen Folge auf, was wir uns bei dem Cover genau gedacht haben.
Werbung.
Patrick, was hast du zuletzt so online bestellt?
Ich glaube, das müsste ein Hoodie gewesen sein, ist aber auch schon wieder eine Weile her. Bei dir?
Ich habe gerade ein Kleid bestellt, weil ich bald zu Gast auf einer Hochzeit bin und deswegen passt der heutige Werbepartner da auch perfekt rein, denn ich habe das mit dem Zahlungsanbieter Klarna gezahlt.
Und für alle, denen das gerade noch nichts sagt, Klarna ist einer der weltweit führenden Zahlungsanbieter und eine lizenzierte Bank. Mit Klarna könnt ihr also schnell, einfach und, das ist ja das Wichtigste, sicher offene Zahlungen begleichen.
Neben den Vorzügen, die euch Klarna bietet, gibt es da aber auch noch Cashback in der App. Cashback ist im Grunde ein Belohnungssystem, bei dem ihr nach dem Einkauf einen Teil des bezahlten Geldes zurückerstattet bekommt. Ich gebe euch mal zwei Beispiele, was sich aktuell für mich so lohnen würde. Bei Adidas gibt's nämlich gerade bis zu 6% Cashback und bei About You, wo ich das Kleid bestellt habe, bis zu 10,5% Cashback. Wenn ihr da beispielsweise für 100 Euro shoppt, bekommt ihr also 10,50 Cashback zurückerstattet.
Um Cashback zu erhalten, braucht ihr ein Klarna-Guthaben. Wir gehen das kurz zusammen durch. Also, ihr aktiviert euer Klarna-Guthaben kostenlos in der App. Dann könnt ihr über die Klarna-App in teilnehmenden Shops bestellen. Auf diesem Weg bekommt ihr bis zu 10% Cashback in Form von echtem Geld. Keine Punkte oder sowas, die man erst irgendwo einlösen muss. Euer Cashback wird dann eurem Klarna-Guthaben gutgeschrieben. Das wiederum könnt ihr dann für zukünftige Einkäufe nutzen. Oder zur Begleichung offener Rechnungen. Oder zur Überweisung auf ein anderes Bankkonto.
Und bitte nicht wundern, die Cashback-Gutschrift passiert nicht in Echtzeit. Das dauert ein bisschen. Und das hat verschiedene Gründe. Zum Beispiel müssen Rückgabefristen abgewartet werden.
Also, wenn ihr eh Online-Shopper seid, dann ladet euch doch einfach mal die Klarna-App runter und bekommt, wenn ihr über die App in teilnehmenden Shops bestellt, bis zu 10% Cashback zurück.
Wenn ihr noch mehr zum Thema Klarna Cashback wissen möchtet, dann packen wir euch den Link dazu natürlich in unsere Shownotes, den Beschreibungstext zur Folge. Vielen Dank an Klarna für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
So, der Fall, über den wir heute sprechen wollen, der führt uns in die Hauptstadt Kanadas, nach Ottawa. Über 1 Million Menschen leben hier. Gesprochen werden in Ottawa offiziell 2 Sprachen, nämlich Englisch und Französisch. Bilingualität ist hier, ja, Teil des Alltags, was man bei einem Besuch in der Stadt zum Beispiel auch direkt an den 2-sprachigen Straßenschildern oder an Speisekarten erkennen kann. Ottawa ist eine Stadt der Brücken und des Wassers. Insgesamt 3 große Flüsse prägen hier das Stadtbild und dazu zahllose kleinere Wasserwege und ein Kanal, der im Winter zur längsten Eislaufbahn der Welt wird.
Die Millionenstadt gehört zu den grünsten Hauptstädten der Welt, mit vielen Parks und Radwegen. Hier kann man in der Natur unterwegs sein, ohne die Stadt überhaupt verlassen zu müssen. Mit dem Fahrrad kommt man meistens ziemlich gut von A nach B, gerade wenn man bereit ist, auch mal eine längere Strecke mit dem Rad in Kauf zu nehmen. In den letzten Jahrzehnten hat sich Ottawa zu einem bedeutenden Technologiestandort entwickelt und wird heutzutage oft als Silicon Valley North bezeichnet. Das liegt vor allem an den großen Software- und Telekommunikationsfirmen, die sich dort angesiedelt haben. Fast nirgendwo in Nordamerika sind so viele Fachleute aus den Bereichen Wissenschaft oder Ingenieurswesen zu finden wie hier.
Während des Zweiten Weltkriegs war Ottawa übrigens ein Spionage-Hotspot und Schauplatz der Gusenko-Affäre, bei der ein Mitarbeiter der sowjetischen Botschaft in Ottawa mit über 100 geheimen Dokumenten zur kanadischen Seite übergelaufen ist und damit einen riesigen Skandal ausgelöst hat. Der heutige Fall hat sich aber erst viele, viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg zugetragen. Und zwar im August 2003. Zu der Zeit war ein ganz anderer bewaffneter Konflikt in Kanada Thema, und zwar der Irakkrieg. Im Frühjahr 2003 hat die kanadische Regierung sich nämlich dazu entschieden, die USA bei der Invasion des Iraks nicht zu unterstützen. Eine Entscheidung, die international große Beachtung gefunden hat.
Neben dem Krieg gab es 2003 aber noch andere große Gesprächsthemen in Kanada. Die gleichgeschlechtliche Ehe zum Beispiel. Im Juni 2003 hat Ontario als erste kanadische Provinz die Same-Sex-Marriage legalisiert. Weitere Provinzen folgten dann nacheinander. Aber auch das soziale Netzwerk MySpace war 2003 in aller Munde. Das ist in dem Jahr zum ersten Mal online gegangen. Avril Lavigne war der Rockstar der Stunde, aber auch Nelly Furtado hatte 2003 die Charts mit einigen Hits erobert. In Deutschland wurden zu der Zeit Wir sind Helden und Sportfreunde Stiller gefeiert und die ersten Handys mit Farbdisplay und Kameras kamen auf den Markt. Spaghetti-Tops und Tribal-Tattoos waren total in, genau wie Sex and the City und Friends.
Der Sommer 2003 war heiß und trocken und ist als einer der heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung in die Geschichte eingegangen. Mit Temperaturen über 40 Grad hier bei uns in Deutschland zum Beispiel. Aber auch viele Regionen in Kanada haben in diesem Jahr ungewöhnlich hohe Temperaturen verzeichnet, darunter auch eben Ottawa. In diesem heißen und trockenen Sommer 2003 verschwindet die 27-jährige Ardeth während einer Fahrradtour. Mitten am helllichten Tag. Ardeth ist zu diesem Zeitpunkt gerade bei ihren Eltern zu Besuch, die am Rand der Stadt wohnen, in einer Gemeinde namens Orleans.
Eigentlich wollte Ardeth nur ein bisschen mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren und dann später mit ihrer Mutter shoppen gehen. Doch die 27-Jährige kehrt an diesem Tag nicht nach Hause zurück. Es ist der 6. August 2003, ein Mittwoch. Ein ziemlich heißer und feuchter Mittwoch mit dunklen Gewitterwolken, die am Horizont aufziehen. Der Besuch bei ihren Eltern ist für Ardeth eine willkommene Lernpause. Sie macht gerade einen Doktor in Philosophie an der University of Waterloo. Die liegt etwas mehr als 5 Stunden mit dem Auto von ihrem Elternhaus entfernt. Deshalb sieht sie ihre Familie nicht so häufig, wie sie gerne würde. Ardeth ist ein absoluter Familienmensch und möchte eines Tages gerne eigene Kinder haben.
Sie hat schon immer gerne gelesen, Neues gelernt und sich über die großen und kleinen Fragen des Lebens Gedanken gemacht. Sie ist gemeinsam mit zwei jüngeren Brüdern in Ottawa aufgewachsen und schon als Kind mit ihrer besonderen Intelligenz aufgefallen. Nach ihrem Highschool-Abschluss 1994 hat sie sich für Geschichte und Philosophie eingeschrieben und in beiden Fächern ihren Bachelor und ihren Master gemacht. Ihr Traum ist es, eines Tages Professorin für Philosophie zu werden. Sie hat auch schon erste Lehrerfahrungen als Teaching Assistant sammeln dürfen, was ihr ziemlich viel Spaß gemacht hat. An ihrer Uni gehört Ardith zu einem kleinen Team, das regelmäßig eine Zeitschrift für Philosophiestudierende an ihrer Fakultät herausgibt.
Ihre Tage an der Uni sind also in der Regel echt gut voll. Und deshalb freut sie sich auch so sehr, dass sie bei ihren Eltern einfach mal ein paar Tage entspannen kann, bevor das Herbstsemester beginnt. Entspannung bedeutet für Ardith aber nicht einfach den ganzen Tag herumzuliegen. Im Gegenteil. Am Morgen des 6. August 2003 steht sie früh auf, um eine Runde joggen zu gehen, bevor es dafür draußen zu warm wird. Nach ihrer Rückkehr verabredet sie sich mit ihrer Mutter dann zum Shoppen am Nachmittag. Die Zeit bis dahin will Ardith nutzen, um ein wenig mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren.
Ottawa hat sehr gut ausgebaute Radwege und Ardith hat Lust, mal wieder die vertrauten Strecken entlang zu fahren. Besonders vom Stadtrand aus ist man hier schnell im Grünen. Nur ein paar Fahrradminuten von ihrem Elternhaus entfernt fließt der Greens Creek, ein kleiner Nebenfluss des Ottawa River. Der Greens Creek entspringt im Osten der Stadt und schlängelt sich dann an steilen Schluchten und Hochebenen entlang. Kilometerlange Wege laden hier zum Wandern, Joggen oder ja eben zum Fahrradfahren ein, durch eine wirklich schöne, bewaldete Gegend.
Ardith schnappt sich gegen Mittag also das Fahrrad ihres Bruders und macht sich auf den Weg. Ihre Mutter wartet zu Hause auf sie und beobachtet besorgt die dunklen Wolken, die sich am Himmel türmen. Ob Ardith es vor dem Unwetter nach Hause schafft? Die ersten Tropfen fallen und schon bald prasselt der Regen nur so auf den Boden. Von Ardith noch keine Spur. Ihre Mutter geht davon aus, dass sie sich bestimmt irgendwo untergestellt hat. Eine weitere Stunde vergeht, dann noch eine. Aber Ardith kehrt nicht zurück, obwohl der Regen längst abgeklungen ist.
Mit wachsender Beklemmung schaut die Mutter aus dem Fenster, in der Hoffnung, ihre Tochter jeden Moment um die Ecke biegen zu sehen. Sie hat das ungute Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Ardith hätte eigentlich längst wieder da sein wollen. Die Mutter versucht sich erstmal keine unnötigen Sorgen zu machen, aber ein Teil von ihr ahnt, dass dies eine der Ausnahmesituationen ist, in denen Sorge ja durchaus angebracht ist. Also macht sie sich auf die Suche nach ihrer Tochter, gemeinsam mit dem Vater und den Brüdern. Sie fahren die vertrauten Wege mit Fahrrädern ab, doch niemand weiß, welche Strecke genau Ardith genommen hat.
Als es langsam dunkel wird und sie immer noch fehlt, wird ihnen klar, dass sie Hilfe brauchen. Mehr Augen und Ohren, die nach Ardith Ausschau halten. Also alarmiert die Familie die Polizei und meldet Ardith wenige Stunden nach ihrem Verschwinden als vermisst. Die Polizei nimmt die Vermisstenanzeige auf, legt aber nicht sofort los mit der Suche. Der Plan ist, erst am nächsten Morgen mit der Suche zu starten, sollte Ardith bis dahin nicht wieder aufgetaucht sein. Wer weiß, ob sich ihr Verschwinden bis dahin nicht von ganz allein aufgeklärt hat. Immerhin sind erst wenige Stunden vergangen, seit ihre Mutter sie zum letzten Mal gesehen hat.
Ihre Familie will so lange aber nicht warten. Sie trommeln Freunde und Verwandte zusammen und suchen gemeinsam jede Stelle ab, an der Ardith sein könnte. Niemand von ihnen macht in dieser Nacht ein Auge zu. Doch am nächsten Tag, am Morgen des 7. August, geht die Sonne auf und von Ardith fehlt immer noch jede Spur. Als die Polizei sich der Suche anschließt, ist die Studentin schon seit über 24 Stunden verschwunden. Es wird ein Kommandoposten errichtet, von dem aus die Suchaktion gesteuert wird. Die Beamten sind zu Fuß, auf dem Fahrrad und zu Pferd unterwegs. Örtliche Krankenhäuser, Bahnhöfe und Taxis werden gebeten, auf Personen zu achten, die ihrer Beschreibung entsprechen.
Das Gebiet rund um den Greens Creek ist nicht gerade klein. Ottawa durchläuft ein Netz an Radwegen, das insgesamt mehr als 200 Kilometer lang ist. So eine Strecke muss man erstmal abfahren. Und dann muss man dabei ja auch noch Ausschau halten. Teilweise führen die Wege durch dicht bewaldete Gebiete mit eng nebeneinander wachsenden Büschen. Diese Gebiete erstrecken sich über 36 Quadratkilometer und lassen sich alles andere als gut überblicken. Nur mal zum Vergleich, die Insel Borkum ist mit knapp 31 Quadratkilometer noch ein Stückchen kleiner als das Suchgebiet. Innerhalb der nächsten 3 Tage entwickelt sich die Suche nach Ardith zu einer der größten Suchaktionen in der Geschichte Ottawas. Polizei und Militäreinheiten durchkämmen die Gegend mit der Hilfe von hunderten Freiwilligen. Vermisstenanzeigen hängen an Schaufenstern und Telefonmasten und Ardiths Foto wird in den Zeitungen und auch im Internet verbreitet.
Je länger Ardith verschwunden bleibt, desto mehr drängt sich die Vermutung auf, dass sie Opfer eines Verbrechens geworden ist. Die Polizei steht vor einem großen Rätsel. Allen voran Police Sergeant Jenny Edge, die die Ermittlungen leitet. Denn in dem Umfeld von Ardith gibt es niemanden, der ein Motiv dafür hätte, der Studentin etwas anzutun. Keine großen Konflikte in ihrer Vergangenheit, kein eifersüchtiger Liebhaber. Ardith ist in einer festen, stabilen Beziehung. Aus Gesprächen mit ihrer Familie und Freunden kristallisiert sich nicht ein einziger Verdächtiger heraus.
Das macht die Ermittlungen verdammt schwer, denn wenn niemand aus Ardiths Umfeld für ihr Verschwinden verantwortlich ist, dann war es vermutlich eine fremde Person. Dann könnte es jeder gewesen sein. Die Polizei hofft daher auf einen Tipp aus der Öffentlichkeit. Wer weiß, ob nicht irgendjemand Ardith an dem Tag gesehen hat. Tatsächlich sind es hauptsächlich Frauen, die sich bei der Polizei melden. Viele von ihnen berichten von einem Mann, der mit dem Fahrrad in der Gegend unterwegs sei und die Frauen angesprochen habe.
Eine Anruferin erzählt, dass der Mann sie zu einer einsamen Stelle im Gebüsch locken wollte. Die Frau konnte den Mann aber abwehren. Sie war zum Glück selbst mit dem Fahrrad unterwegs und konnte halt schnell wegfahren. Der Mann hat sie aber verfolgt, und zwar so lange, bis sie endlich eine etwas belebtere Nachbarschaft erreicht hat. Die Anruferin kann den Mann auch noch genau beschreiben. Er wirkte recht jung, war schätzungsweise in seinen 20ern, ohne Oberteil unterwegs und muskulös gebaut.
Die Anruferin beschreibt ihn als recht gut aussehend, zumindest so lange, bis der Mann angefangen habe zu sprechen. Sobald er den Mund aufgemacht habe, soll er irgendwie creepy gewirkt haben. Es hatte den Anschein, als habe er zu viele Zähne im Mund, so die Zeugin. Andere Frauen berichten von ähnlichen Begegnungen. Für die Polizei besteht kein Zweifel. In Ottawa ist ein Sexualtäter unterwegs. Ein Jäger. Also ein Mann, der Jagd auf Frauen macht, die auf den etwas abgelegenen Radwegen unterwegs sind. Dort, wo niemand so schnell zu Hilfe eilen kann.
Die Anruferin hilft der Polizei dabei, eine Phantomzeichnung zu erstellen. Mehrere Stunden dauert es, bis sie das Gesicht des Mannes auf Papier haben. Ein Mann in seinen 20ern oder vielleicht frühen 30ern mit einem schmalen Gesicht und Ziegenbart. Doch niemand aus Ardiths Umfeld kennt ihn. Police Sergeant Jenny Edge und ihre Kollegen beschließen also, die Phantomzeichnung erstmal nicht zu veröffentlichen. Sie können nämlich nicht sicher sein, dass dieser Mann auch tatsächlich für das Verschwinden von Ardith verantwortlich ist. Die Polizei muss aufpassen, die Ermittlungen nicht aus Versehen in eine falsche Richtung zu lenken.
Vielleicht handelt es sich bei der Phantomzeichnung und dem Mann auf dem Fahrrad um ein und dieselbe Person. Vielleicht aber auch nicht. Es ist zumindest ein Anhaltspunkt. Doch eigentlich weiß man immer noch viel zu wenig. Entführungen durch Fremde sind für die Polizei besonders schwer zu lösen, da es keine Verbindung zwischen Täter und Opfer gibt. Kein Punkt, an dem man mit den Ermittlungen anknüpfen kann. Umso wichtiger sind daher Menschen, die sich trauen, hervorzutreten und zu sagen, hört mal, ich hab da was gesehen. Und genau diesen Mut fasst nun ein 16-jähriges Mädchen, das zur wohl wichtigsten Zeugin in den ganzen Ermittlungen wird. Denn dieses Mädchen hat gesehen, wie Ardith sich kurz vor ihrem Verschwinden mit einem Mann unterhalten hat.
Und zwar in der Nähe des Green Creek, also in der Flussgegend, wo es auch so tolle Fahrradwege gibt. Die Zeugin hat beobachtet, wie Ardith und der Mann zusammen einen schmalen Weg tiefer in den Wald hineingegangen sind. Die Fahrräder haben die beiden einfach auf dem Boden liegen lassen. Die Zeugin war sich die ganze Zeit nicht so sicher, ob Ardith und der Mann ein Paar sind oder ob sich da gerade etwas anderes abspielt. Sie wollte schon den Notruf 911 rufen, war sich aber super unsicher, wie sie diese Situation hier deuten soll. Also ist sie den beiden vorsichtig und voller Unbehagen ein Stück gefolgt.
Allerdings hat es genau in dem Moment angefangen, so stark zu regnen, dass die Zeugin umgekehrt und wieder nach Hause geradelt ist. Auf dem Rückweg hat die 16-Jährige dann einen Schrei gehört. Genau aus der Richtung, in der sich Ardith und der Mann befunden haben. Doch die Zeugin schreibt diesen Schrei einem Streit zwischen den beiden zu und alarmiert nicht die Polizei. Erst als sie Tage später das Bild von Ardith in der Zeitung sieht, dämmert ihr, wie sehr sie sich geirrt hat.
Die Suche konzentriert sich nun also auf das Gebiet rund um Greens Creek. Knapp 1000 Freiwillige helfen dabei, das Ufer und den Fluss nach einer Spur von Ardith abzusuchen. Der Fluss ist an einigen Stellen so flach, dass ein erwachsener Mensch darin stehen kann und das Wasser einem nur etwa bis zur Brust reicht. Und jetzt stellt euch mal vor, wie mehrere Leute hier eine Art Kette bilden und Seite an Seite diesen Fluss durchwaten. Das Wasser ist so versandet, dass man quasi nichts unter der Oberfläche sehen kann. Das heißt, die Suchenden tasten fast blind mit Händen und Füßen, ob sie irgendwas im Wasser finden. Das kann etwas Hartes sein oder auch was Weiches. Zu diesem Zeitpunkt weiß ja noch niemand, was Ardith überhaupt zugestoßen ist.
Am 10. August, also 4 Tage nach dem Verschwinden von Ardith, bergen Polizeitaucher ein schwarzes Fahrrad aus dem Fluss. Die Seriennummer des Fahrrads lässt keinen Zweifel daran, dass es sich um das Rad von Ardiths Bruder handelt. Also das Fahrrad, mit dem Ardith losgefahren ist. Der Fund ist ein Schock und er verheißt nichts Gutes. Jemand hat versucht, das Fahrrad verschwinden zu lassen. Die Kommandozentrale fragt den Leichenspürhund der Polizei an. Und schon einen Tag später, also an Tag 5 der Suche, findet der Hund etwas.
Es ist der 11. August 2003, als der Spürhund die Polizei zu einer Leiche führt. Sie liegt versteckt hinter 2 großen Bäumen, teilweise begraben und nur wenige Meter entfernt vom Flussufer des Green Creek. Ganz in der Nähe von der Stelle, wo man am Tag zuvor ihr Fahrrad gefunden hat. Es ist Ardith. Ihr Körper ist vollkommen entblößt. Von ihrer Kleidung fehlt jede Spur. Bei der Autopsie wird später anhand von Algen und Wasser in der Lunge festgestellt, dass sie ertrunken ist.
Obwohl ihre Leiche komplett entblößt war, wurde Ardith nicht sexuell missbraucht. Ihr Körper ist nach 5 Tagen allerdings schon so stark verwest, dass keine Wunden festgestellt werden können, also zum Beispiel Abwehrverletzungen. An ihrem gesamten Körper befindet sich keine fremde DNA. Es besteht trotzdem kein Zweifel, dass Ardith ermordet wurde. Jemand muss die sportliche Studentin im Fluss ganz bewusst unter Wasser gedrückt und ihre Leiche dann wieder ans Ufer gezogen haben, in dem halbherzigen Versuch, sie zu vergraben und so zu verstecken. Es gibt keine andere Erklärung, warum Ardith sonst ertrunken sein könnte, wenn sie eigentlich nur eine kleine Runde mit dem Rad fahren wollte.
Aus einem vermissten Fall wird nun also eine Mordermittlung. Der Polizei ist klar, dass sie alle verfügbaren Mittel nutzen müssen, um den Mann so schnell wie möglich zu fassen, der für Ardiths Tod verantwortlich ist. Also beschließen Police Sergeant Jenny Edge und ihr Team, das Phantombild doch zu veröffentlichen. Man geht davon aus, dass es sich bei dem Radfahrer, der Frauen an abgelegene Stellen locken will, um den Mörder von Ardith handeln könnte. Dazu wird eine Belohnung von 50.000 kanadischen Dollar ausgesprochen für Hinweise, die zur Verhaftung des Täters führen.
Innerhalb der nächsten 2 Tage gehen wieder hunderte von neuen Hinweisen ein. Auf der einen Seite ist es ja gut, dass so viel in Bewegung ist. Auf der anderen Seite stellt das die Polizei vor einen riesigen Berg Arbeit. Und das kostet Zeit. Jede einzelne Spur soll ja irgendwie untersucht werden. Und das kann schnell mal mehrere Wochen, wenn nicht gar Monate dauern. Einige Anrufe bei der Polizei stechen aber auch aus der Masse heraus. Zum Beispiel meldet sich ein Mann, der behauptet, Ardiths Tod sei ein Unfall gewesen und er habe sie gar nicht töten wollen. Dieses Geständnis kommt völlig unerwartet. Hat sich gerade wirklich Ardiths Mörder selbst bei der Polizei gemeldet? Oder war es einfach ein Spaßvogel, der einen Witz machen will und offensichtlich eine sehr makabre Art von Humor hat?
Die Polizei trackt den Anruf auf jeden Fall sofort zu einer Telefonzelle in Gatineau. Das ist die Zwillingsstadt von Ottawa, die direkt neben Ottawa liegt und von ihr nur durch einen Fluss getrennt wird. Doch in der Telefonzelle sind keine passenden Fingerabdrücke zu finden. Nichts, das Rückschlüsse auf die Identität des Anrufers ermöglicht. Währenddessen wird in Ottawa Ades Leichnam zu Grabe getragen. Über 600 Menschen nehmen an der Beerdigung teil. Dazu gedenken Tausende ihrer auf den Straßen und legen Blumen und Kerzen ab.
Die Anteilnahme, aber auch der Schock über ihren Tod ist riesig. Viele Menschen in Ottawa nutzen die Radwege täglich und haben sich dort immer sicher gefühlt. Bis jetzt. Denn wie Ardeth hätte es wohl auch jede andere treffen können. Ein Mörder ist in der Stadt unterwegs, der es anscheinend auf junge Frauen abgesehen hat. Der Druck, diesen Mann so schnell wie möglich zu identifizieren und festzunehmen, ist ebenfalls riesig. Doch auch bei der Polizei hat ein Tag nur 24 Stunden. Und die Flut an To-Dos scheint nicht abzuebben. Und so vergehen die Wochen, ohne dass Jenny Edge und ihr Team der Durchbruch gelingt. Aber niemand ist bereit aufzugeben.
Stattdessen wird einfach weitergemacht. Die Umgebung rund um den Fundort der Leiche wird akribisch abgesucht. Hunderte von Gegenständen werden eingesammelt, wie Zigarettenstummel oder Müll. Es wird nach Fußspuren und Reifenspuren Ausschau gehalten, nach Fasern oder Körperflüssigkeiten. Alles, was irgendwie zu dem Täter führen könnte. Es wäre für die Ermittlung extrem wertvoll, wenn man Ardeths Klamotten finden würde. Da sie sich ja vermutlich nicht freiwillig ausgezogen hat, ist die Chance groß, dass sich auf ihrer Kleidung die DNA ihres Mörders befindet. Aber keine Chance. Der Regen und das schlammige Gebiet machen die Suche extrem schwer und ihre Sachen bleiben verschwunden.
Am 10. September 2003, über einen Monat nach dem Mord, gibt die Polizei ein neues Detail über den Täter bekannt. Dank der ganzen Hinweise weiß man mittlerweile, dass der Gesuchte ein Adler-Tattoo auf dem linken Oberarm hat. Und wieder laufen die Leitungen heiß mit neuen Tipps aus der Öffentlichkeit. Viele, die in irgendeiner Weise ein Vogeltattoo haben, werden gemeldet, auch wenn es sich nicht um einen Adler handelt und die Tätowierung sich nicht auf dem Oberarm befindet. Mittlerweile ist die Polizei bei fast 4000 Hinweisen, bei denen sie irgendwie den Überblick behalten muss.
Und dann, im April 2004, also 8 Monate nach ihrem Tod, kristallisiert sich endlich eine konkrete Person aus all den Verdächtigen heraus. Dieser Mann stammt aus Gatineau, also von dort, wo der Telefonzellenanruf herkam. Er wurde schon mehrfach in der Nähe des Tatorts mit seinem Fahrrad gesehen und 2 Anruferinnen haben ihn bereits am Anfang der Ermittlung gemeldet. Er entspricht den gesuchten Kriterien, hat ein Adler-Tattoo auf dem Oberarm und kein Alibi für die Tatzeit. Der Verdächtige wirkt generell im Kontakt mit der Polizei sehr nervös und es scheint ihm schwer zu fallen, seine Impulse zu kontrollieren.
Die Polizei überwacht diesen Mann 1,5 Wochen lang und fordert ihn dann zu einem Lügendetektortest auf. Alle gehen fest davon aus, dass sie Ardeths Mörder endlich gefasst haben. Doch der Mann besteht den Lügendetektortest mit Bravour. Auch wenn er verdächtig wirkt, so hat er mit Ardeths Tod offensichtlich nichts zu tun. Die Enttäuschung bei Jenny und ihrem Team ist groß. Damit stehen sie wieder ganz am Anfang der Ermittlungen. Aber genau für solche Fälle ist so ein Lügendetektortest ja auch da, um eben diejenigen zu entlasten, die unschuldig sind. Wobei so ein Lügendetektortest ja durchaus auch kritisch zu sehen ist und nicht ohne Grund in Deutschland nicht vor Gericht zugelassen ist. Denn der Detektor kann durchaus auch Fehler machen.
Werbung. Als Freizeitaktivität nennen ja viele Leute immer Kochen, ne? Also vor allem in Kombination mit jemandem zusammen kochen, ob mit Partner, Partnerin oder zusammen mit Freunden. Ich habe es ja schon 100-mal gesagt, dass ich zwar super gerne esse, aber nicht ganz so gern zubereite, weil ich mich da immer so konzentrieren muss, was jetzt der nächste Schritt ist. Was brauche ich dafür nochmal? Wie viel eigentlich? Und so weiter. Vom Einkauf wollen wir hier gar nicht erst sprechen.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und ich weiß auch, dass du deswegen unseren heutigen Werbepartner genauso feierst wie ich. Denn es geht natürlich um HelloFresh. Die Kochboxen unseres Vertrauens, die man sich wöchentlich selbst zusammenstellen kann. Man wählt da erstmal aus, ob man für 2, 3 oder 4 Personen bestellt und wie viele Gerichte man pro Woche möchte. 2 bis 5 Gerichte sind da übrigens möglich.
Dann kriegt ihr aufs Gramm genau die Zutaten, die ihr braucht, plus Rezeptkarten, nach Hause geliefert. Wir können euch jetzt nicht alle Gerichte aufzählen, aus denen ihr diese Woche wählen könnt, aber diese drei sind doch schon mal super nice. Also zum Beispiel Greek-Style-Kofta mit Tzatziki und Hirtenkäse im Fladenbrot mit griechischem Salat und Kartoffelspalten dazu.
Oder Dorade mit Pistazienpesto.
Oder Harissa-Kichererbsen-Bowl mit Aprikosen-Chutney mit Tomaten-Gemüsemix und Fladenbrot.
Die Auswahl ist wirklich mega. Bei mehr als 45 Rezepten sollten da alle fündig werden, denke ich. Ihr könnt auch extra filtern, falls ihr zum Beispiel nur vegetarische Gerichte angezeigt haben wollt. Aktuell gibt's übrigens viele Gerichte aus der mediterranen Küche. Da könnt ihr euch also ein paar italienische, spanische, französische oder griechische Vibes nach Hause holen.
Wenn ihr euch eine HelloFresh-Box zusammenstellen möchtet, dann nutzt gerne unseren Rabattcode HelloAkte. Alles groß und zusammengeschrieben. In Deutschland spart ihr dann bis zu 120 Euro, und zwar als Neukunde und auch als ehemaliger Kunde. Für Neukunden gibt's dann für ein ganzes Jahr lang noch ein gratis Dessert obendrauf.
Und unsere lieben österreichischen Zuhörenden bekommen natürlich auch Rabatte. Schaut dazu am besten mal in die Shownotes. Da findet ihr nochmal alle Links zu den jeweiligen Ländern und den Rabattcode HelloAkte. Vielen Dank an HelloFresh für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
Am 6. August 2004 jährt sich Ardiths Tod zum ersten Mal. Weitere Hinweise trudeln bei der Polizei ein. Auf der Verdächtigenliste stehen mittlerweile über 100 Namen. Einer dieser Namen ist Christopher. Er steht tatsächlich schon vom ersten Tag an auf der Liste. Ein Sozialarbeiter hat sich gemeldet, um der Polizei mitzuteilen, dass Christopher eine unmittelbare Gefahr für sich selbst und für andere darstelle. Der Mann erklärt, er habe im Rahmen seiner Arbeit mit Christopher zu tun und habe sich sogar von einem Anwalt beraten lassen, ob er seine Schweigepflicht gegenüber den Behörden dann brechen dürfe. Der Sozialarbeiter glaubt, dass Christopher für den Tod von Ardith verantwortlich sein könnte.
Die Polizei hat diesen Christopher auch schon längst überprüft. Doch er konnte bei der Befragung ein Alibi vorweisen und hat kein Adler-Tattoo auf dem Oberarm. Deshalb hat sich die Polizei erst einmal anderen Persons of Interest gewidmet. Doch es kommt im Laufe der Zeit zu weiteren Vorfällen, bei denen Christophers Name immer wieder auftaucht. An einem Sommerabend 2004, also etwa um den ersten Todestag von Ardith herum, spricht ein Mann eine junge Frau auf einer Straße in Ottawa an. Die beiden plaudern und die junge Frau fragt den Mann nach einer Zigarette. Der behauptet, keine dabei zu haben, bietet ihr aber an, eine Schachtel von zu Hause zu holen. Die Frau begleitet den Mann zu ihm nach Hause und kaum, dass die Haustür hinter ihnen ins Schloss fällt, greift der Mann die Frau an und zieht sie die Kellertreppe runter in den Wäschekeller. Die Frau hat keine Chance. Er vergewaltigt sie, aber sie überlebt.
Etwa ein Jahr später, im April 2005, überquert eine andere junge Frau gerade eine Brücke in Ottawa, als sie von einem Mann mit Fahrrad angesprochen wird. Es ist schon später am Abend und sie ist gerade auf dem Weg nach Hause. Die Frau sagt dem Mann, er solle sie in Ruhe lassen. Und tatsächlich fährt der Mann dann auch weg, nur um kurz darauf wieder zurückzukommen, sie zu packen und in den Busch zu ziehen. Die Frau kann sich wehren, der Mann stiehlt ihr Portemonnaie und fährt davon. Sie meldet den Überfall der Polizei, die das Ganze als Diebstahl verbucht. Deshalb erfährt das Ermittlungsteam im Fall Ardith auch erstmal nichts davon.
Knapp 3 Wochen später geht wieder eine andere junge Frau in North Bay, 300 Kilometer westlich von Ottawa, gerade nach Hause, als sie von einem Mann angegriffen und zu Boden gerungen wird. Diese Frau heißt Yvonne. Ihr kennt sie bereits vom Anfang der Folge. Der Mann zieht sie in einen Busch und dreht ihren Nacken so weit, dass Yvonne denkt, er bricht gleich durch. Sie kämpft und schreit, doch zu ihrem großen Glück wird sie von einem Anwohner aus der Nähe gehört, der ihr mit einer Schaufel in der Hand zur Hilfe eilt. Der Angreifer rennt weg. Yvonne überlebt und wird in ein Krankenhaus gebracht. Sie kann den Täter genau beschreiben.
Bei diesem Angriff hat der Mann etwas zurückgelassen. Er hat nämlich sein Handy verloren. Die Polizei trackt das Handy zurück zu einer Frau in Ottawa, die bestätigt, dass das Telefon ihrem Sohn gehört. Und dieser Sohn heißt Christopher. Christopher ist jemand, der weiß, wie sich Schmerz anfühlt. Laut Zeitungsberichten des Ottawa Citizen ist Christopher in einer gewalttätigen Familie aufgewachsen aus der er mit 4 Jahren herausgenommen und in eine Adoptivfamilie gegeben wurde. Seine leibliche Mutter soll während der Schwangerschaft Alkohol und andere Drogen konsumiert haben, wobei nicht bekannt ist, welche Drogen genau. Mit 2 Jahren wurde er so schwer geschlagen, dass dabei sogar Knochen gebrochen sein sollen.
Schon seit jungen Jahren wird Christopher immer wieder durch problematisches Verhalten auffällig. Durch Aggressivität, unangemessenes sexuelles Verhalten und die fehlende Fähigkeit, Emotionen auf eine angemessene Weise auszudrücken. Er hat zum Beispiel auch keine Ahnung, wie er sich in einem Klassenzimmer zu verhalten hat. Er ist hyperaktiv, kann einfach nicht stillsitzen und konzentriert zuhören. Stattdessen spricht er häufig mit sich selbst. Einmal soll er sich sogar im Unterricht ausgezogen haben.
Mit 8 Jahren bekommt er zum ersten Mal psychologische Hilfe. Der Psychologe wird ihn in den nächsten 10 Jahren seines Lebens begleiten und ihm verschiedene Erkrankungen diagnostizieren, darunter eine Entwicklungs- und Persönlichkeitsstörung mit Anzeichen von Borderline sowie eine Lernschwäche, ADHS und ein Alkoholproblem. Mit 12 Jahren wird Christopher von seiner Adoptivfamilie in eine Kinder- und Jugendhilfe gegeben, in der Hoffnung, dass irgendjemand dem Kind helfen könne. Die Adoptivfamilie selbst ist einfach schlichtweg überfordert. Christopher wechselt von einer Pflegefamilie in die nächste und landet schließlich auf der Straße.
Seine turbulente Kindheit setzt sich bis in die Jugendzeit fort. Je älter er wird, desto mehr erliegt er seinen Impulsen. Auch als Erwachsener ist er nicht in der Lage, einen Job zu behalten oder eine Wohnung zu finden. Er lebt von Sozialhilfe und vom Handel mit Drogen. Gleichzeitig macht er viel Party und denkt eigentlich nur von einem Tag zum anderen. Wenn er kann, schläft er bei Bekannten auf der Couch oder sucht sich WGs, bis er auch da wieder rausgeschmissen wird.
Im August 2003, also zum Zeitpunkt von Adolfs Tod, arbeitet Christopher als Geschirrspüler in einem Restaurant. Nachts fährt er mit seinem Fahrrad durch die Stadt. Angeblich, weil er nicht schlafen kann. Die Polizei wird später vermuten, dass er die Nächte nutzt, um sein sogenanntes Jagdgebiet vorzubereiten. Er greift Frauen in Ottawa und Gatineau an und versucht, sie zum Sex zu zwingen. Einige können sich wehren, andere nicht. Als er merkt, dass die Polizei ihm auf die Schliche kommt, da zieht er nach North Bay, knappe 4 Autostunden von Ottawa entfernt.
Und so kommt eins zum anderen. Die Polizei von North Bay nimmt Christopher am 14. Mai 2005 fest. 3 Tage, nachdem er Yvonne auf ihrem Weg nach Hause angegriffen hat. Die Polizei von North Bay kontaktiert die Kollegen in Ottawa. Und so rückt er wieder auf den Radar von Jenny Edge und ihrem Team. Die Ähnlichkeit zwischen Christopher und der Phantomzeichnung ist nicht von der Hand zu weisen. Außerdem hat er sogenannte Crowded Teeth. Das heißt, er sieht aus, als wären die Zähne in seinem Mund etwas chaotisch. Die Tatsache, dass man seinen Namen schon seit dem Anfang der Ermittlungen kennt, macht ihn nicht weniger verdächtig. Doch bisher ist er zwischen den unzähligen anderen Namen auf der Liste einfach untergegangen.
Denn es gibt viele, die der Beschreibung auf dem Phantombild ähneln und die für die Tatzeit eben kein Alibi haben und dazu noch eine Vorgeschichte mit gewalttätigen Sexualdelikten mitbringen. Christopher selbst war den Behörden bisher nur wegen Drogenhandel und Bedrohung bekannt, nicht wegen sexueller Übergriffe. Jenny Edge und ihr Team wollen mehr über diesen Christopher in Erfahrung bringen und fragen vorsichtig in seinem Umfeld herum. Sie machen eine Ex-Freundin von Christopher ausfindig, die erzählt, er habe sich in ihrer Beziehung sehr missbräuchlich verhalten und sei auch häufiger sexuell aggressiv gegenüber ihren Freundinnen aufgetreten.
Sie erinnert sich, dass Christopher immer viel mit dem Fahrrad unterwegs war, aber abends auch gerne mal zu Fuß gegangen ist. Und sie erzählt, dass Christopher ein Faible für Klebetattoos habe, unter anderem mit einem Adlermotiv. Die Polizei lädt Christopher zum Verhör vor und macht ihm klar, dass es nur einen Weg gebe, um sie von seiner Unschuld zu überzeugen. Einen Lügendetektortest. Erst weigert Christopher sich, doch er erkennt, dass seine Lage ausweglos ist. Er macht also den Test und fällt durch.
Die Polizei bittet nun die Frauen, die von sexuellen Übergriffen berichtet haben, den Angreifer zu identifizieren. Man zeigt ihnen verschiedene Fotos von Männern und die Reaktionen bei Christophers Bild sind eindeutig. Er war es. Doch Vorsicht, nur weil der Mann diese Frauen angegriffen hat, heißt das noch nicht, dass er auch Ardith ermordet hat. Um ihn wirklich mit dem Mord in Verbindung bringen zu können, braucht man eben handfeste Beweise. Man prüft also sein Alibi ein bisschen genauer.
Christopher hat behauptet, an dem Tag des Mordes bei der Arbeit gewesen zu sein. Die Stempelkarte des Restaurants, in dem er Schicht hatte, zeigt, dass er um kurz nach 15.30 Uhr bei der Arbeit erschienen ist. Am Vormittag hat seine Vermieterin ihn noch zu Hause gesehen. Doch was ist mit der Mittagszeit? Ist es möglich, dass Christopher gegen 13 Uhr zum Greens Creek geradelt ist? Das ist der Zeitpunkt, an dem das 16-jährige Mädchen Ardith mit dem Fahrradfahrer hat sprechen und den schmalen Weg entlang gehen sehen. Die Antwort ist eindeutig. Die Zeit hätte locker gereicht. Ein Detective fährt die Strecke sogar selbst mit dem Rad ab, um das zu überprüfen.
Christopher hätte von seiner Wohnung aus locker zum Tatort fahren und Ardith angreifen können. Und er hätte immer noch easy Zeit gehabt, um zurück nach Hause zu fahren, sich umzuziehen und dann pünktlich im Restaurant zu erscheinen. Damit wäre Christophers Alibi also hinüber. Und die Sache mit dem Klebe-Adler-Tattoo wäre auch geklärt. So viele Indizien deuten also auf Christopher hin. Doch es sind eben immer noch keine handfesten Beweise. Für eine Verurteilung brauchen Jenny Edge und ihr Team aber dringend solche wasserfesten Beweise. Oder ein Geständnis. Für diese Aufgabe kommt nur eine Anfrage. Der Verhörspezialist Martin Graham. Wenn jemand einem Verdächtigen ein Geständnis entlocken kann, dann er.
Das Verhör findet am 13. Oktober 2005 statt. Also 14 Monate nach dem Tod von Ardith und ein halbes Jahr, nachdem Christopher Yvonne auf dem Heimweg in North Bay überfallen hat. Der Verhörspezialist Martin Graham muss liefern. In einem Fall ohne DNA-Beweise ist das Geständnis essentiell, um Christopher mit dem Mord von Ardith in Verbindung zu bringen. Doch Christopher ist nicht dumm. Er weiß, dass die Polizei nichts gegen ihn in der Hand hat. Sonst hätte man ihn schon längst festgenommen. Es gibt nur einen Verdacht gegen ihn.
7 Stunden lang liefern sich der Verhörspezialist Martin Graham und Christopher ein Katz-und-Maus-Spiel. 7 Stunden lang höchste Konzentration auf beiden Seiten. Martin Graham tritt zunächst als harter Kerl auf und versucht, Christopher einzuschüchtern. Doch das funktioniert überhaupt gar nicht. Christopher gibt nur sehr kurz angebundene Antworten und verneint alles. Er behauptet, nicht einmal in der Nähe des Flusses gewesen zu sein, an dem Tag, an dem Ardith gestorben ist. Doch dann ändert Martin Graham seine Taktik und aus dem Bad Cop wird der Good Cop. Er verhält sich jetzt auf eine fast väterliche Art und Weise. Er macht sich zu Christophers Komplizen und sagt ihm, dass er ihm alles erzählen könne. Nach 3 Stunden hat Martin Graham ihn dann tatsächlich so weit, dass er redet.
Christopher gibt zu, dass er zur Tatzeit doch am Tatort war. Er berichtet, mit Ardith gesprochen zu haben und dann hätten sie sich an einer etwas abgelegeneren Stelle gemeinsam und einvernehmlich vergnügt. Christopher erzählt weiter, dass er mitbekommen habe, dass jemand ihnen erst ein Stück weit nachgelaufen sei. Doch die Person sei dann wieder verschwunden, als es angefangen habe zu regnen. Der Verhörspezialist bittet ihn, auf einer Karte einzuzeichnen, wo genau Christopher sich befunden hat und wo Ardith. Tatsächlich kommt Christopher dieser Bitte nach, womit die Polizei einen ersten Beweis hat, dass der Verdächtige tatsächlich am Tatort war. Ein Beweis, der für eine Anklage reicht.
Dann erklärt der Verhörspezialist, dass der beste Weg, um sich zu erinnern, ein ganz einfacher sei. Einfach das Geschehene nachspielen. Er fordert Christopher also auf, ihm zu zeigen, was er mit Ardith gemacht habe. Christopher erhebt sich. Er tut so, als würde er den Detective umarmen und simuliert dann ein paar Küsse. Christopher erzählt, dass Ardith dann plötzlich zurückgesprungen und in den Fluss gefallen sei. Im Wasser habe sie sich dann irgendwie verfangen und er sei hinterhergesprungen, um sie zu retten. Doch es sei schon zu spät gewesen. Er habe ihren Körper noch an Land gezogen und sei dann schnell weggefahren.
Später wird Christopher diese Aussage zurückziehen und behaupten, Ardith nie gesehen oder getroffen zu haben. Er wird behaupten, in dem Verhör nur Informationen wiederholt zu haben, die der Verhörspezialist ihm gegeben oder von denen er in den Zeitungen gelesen habe. Er verweigert auch jegliche Mithilfe, als die Polizei ihn zum Tatort bringt und von ihm gezeigt bekommen will, was genau wo passiert ist. Doch all das kann sein Geständnis nicht rückgängig machen, dass er zur Tatzeit am Tatort gewesen ist. Am 21. Oktober 2005, also 8 Tage nach dem Verhör, wird Anklage gegen Christopher erhoben, und zwar wegen Mordes ersten Grades.
Doch Christopher wird sich vor Gericht nicht nur wegen des Mordes an Ardeth verantworten müssen, sondern auch noch wegen 4 Sexualdelikten und Freiheitsberaubung. Seine Anwälte handeln für Christopher einen Deal aus. Bei seinem Prozess bekennt er sich wegen Mordes zweiten Grades für schuldig. Und kurz zur Einordnung, in den USA bedeutet ein Mord ersten Grades, dass der Täter den Mord mit Vorsatz und vorheriger Planung begangen hat. Beim Mord zweiten Grades wurde die Tat zwar ebenfalls vorsätzlich begangen, aber ohne vorherige Planung. Als Christopher Ardeth angesprochen hat, da hatte er also noch nicht die Absicht, sie zu töten. Diese Entscheidung hat er erst spontan, kurz vor der Tat getroffen. Also eine Art Kurzschlussreaktion, weil Ardeth geflohen ist und Christopher Panik gekriegt hat.
Christopher erhält eine lebenslange Freiheitsstrafe mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 10 Jahren. Er gibt zu, 3 der 4 Sexualdelikte begangen zu haben, die ihm ebenfalls zur Last gelegt werden. Zum Zeitpunkt seines Geständnisses ist Christopher 26 Jahre alt. Er spricht nicht selbst vor Gericht, aber es wird eine einvernehmliche Tatsachenerklärung verlesen, in der er zugibt, Ardeth ertränkt zu haben. Allerdings war es angeblich nie sein Plan, Ardeth zu töten. Seine Absicht war es, Ardeth ins Gebüsch zu locken und sie dort zu vergewaltigen, so wie er es bei den anderen Frauen versucht und auch getan hat. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass die Situation in Ardeths Fall jedoch außer Kontrolle geraten ist.
Christopher wollte Ardeth wohl zum Sex zwingen und hat sie ausgezogen, doch Ardeth konnte entkommen. Da sie eine gute Schwimmerin ist, ist sie vermutlich freiwillig in den Fluss gesprungen, um zu fliehen. Christopher ist dann hinter ihr her und hat sie aus einer Panikreaktion heraus ertränkt. Da Christopher nicht selbst über das Warum spricht, stellen die Behörden eine Vermutung auf. Demnach könnten die sexuellen Übergriffe als eine Form von Rache an Christophers damaliger Partnerin verstanden werden. Oder auch als Freude an diesem Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei.
Die Ursprünge für diese Taten liegen möglicherweise in den schwerwiegenden emotionalen und nicht verarbeiteten Problemen aus Christophers Kindheit. Christopher muss für den Rest seines Lebens in Haft. Er wird zunächst in einer Einrichtung mit maximaler Sicherheitsstufe untergebracht. Einige Jahre später dann aber in eine Haftanstalt mit mittlerer Sicherheitsstufe verlegt. Im Gefängnis kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit anderen Insassen und Christophers Personalakte wird immer dicker.
2020 beantragt Christopher Bewährung, doch ohne Erfolg. Die Bewährungskommission stellt zwar fest, dass er die Verantwortung für seine Taten übernommen habe und daran arbeite, seine psychische Gesundheit zu stabilisieren, dennoch sei das Risiko zu groß, dass er nach seiner Freilassung wieder sexuell übergriffig werden könnte.
Nach dem Tod von Ardeth wurde ein Patrouillenprogramm für die Radwege im Osten von Ottawa gegründet, das bis heute besteht. An der University of Waterloo, wo Ardeth ihren Doktor gemacht hat, werden seitdem jährlich Stipendien in ihrem Namen vergeben, ebenso wie an einer weiteren Uni in Kanada. Obwohl der Fall rein rechtlich gelöst ist, bleibt eine große Frage. Was hat Christopher Ardeth wohl gesagt, um sie zu überzeugen, mit ihm den schmalen Weg Richtung Gebüsch zu gehen? Wenn Christopher selbst nicht irgendwann erzählt, wird das wohl immer ein Rätsel bleiben.
Ardeth fehlt und ihr Tod wird für immer ein Loch im Leben ihrer Familie und ihrer Freunde hinterlassen. Es bleibt die Erinnerung an sie, an die lebensfrohe, wissbegierige Studentin, die es geliebt hat, sich über die großen und kleinen Fragen des Lebens Gedanken zu machen und die für ihre Zukunft große Pläne hatte. Es bleiben aber auch die Überlebenden, die Christopher gerade so entkommen konnten. Überlebende wie Yvonne, die sich zwar körperlich erholt haben, die aber noch immer mit den seelischen und emotionalen Auswirkungen der Tat zu kämpfen haben. Der Schaden bleibt, auch wenn man ihn nicht sehen kann.
In einem Interview mit dem Ottawa Citizen, einer Tageszeitung aus der Region, erzählt Yvonne, dass sie sich nach dem Angriff von allen zurückgezogen habe, die ihr im Leben wichtig seien. Sie sei kälter und distanzierter geworden und habe in vielerlei Hinsicht die Fähigkeit verloren, das Gute im Menschen zu sehen. Es sei schwer für sie gewesen, nicht zu glauben, dass alle Menschen dort draußen ihr schaden wollen. Was Yvonne am meisten belaste, sei die Tatsache, dass viele Leute sie als Opfer sehen und nicht als Überlebende. Sie habe sich ganz bewusst dafür entschieden, ihren Namen in den Berichterstattungen über den Fall nicht sperren zu lassen. Sie will damit eine klare Botschaft senden.
Sie sagt, ich möchte anderen Frauen, die Angst haben, sagen, dass das nicht unsere Schuld ist. Das ist niemals der Fall. Ich schäme mich für nichts. Ich glaube, zu Beginn müssen wir einfach mal festhalten und laut sagen, wie krass mutig diese 16-Jährige ist, die ja den beiden da einfach noch ein Stück im Wald hinterhergelaufen ist, um sicherzugehen, ja, dass da wirklich alles in Ordnung ist. Also wie krass, würdest du das machen?
Also wenn ich 16 wäre, ich glaube, ich hätte nicht diesen Mut gehabt, bin ich ganz ehrlich, da hinterherzulaufen.
Vor allem, wenn sie ja ursprünglich gedacht hat, dass die beiden ein Paar sind, oder? Und dann da länger zugeschaut hat und gedacht hat, ah ja, ich bin mir doch gar nicht so sicher, was das ist. Na gut, ich gehe mal hinterher. Also das finde ich wirklich extrem mutig. Bisschen leichtsinnig auch, ehrlich gesagt. Also da würde ich, wenn schon, einen sehr, sehr großen Sicherheitsabstand halten. Aber ja, super krass mutig.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da kann man auch ganz gut rauslesen, was für einen hohen Stellenwert die Zivilcourage da in der Stadt hat. Also auch generell diese riesige Suchaktion, die ja auch ne, verständlicherweise von der Polizei ein bisschen später angesetzt wird, weil es sich nicht um eine Minderjährige handelt. Auch wenn es natürlich hilfreich ist, je früher es passiert, ist vollkommen klar. Aber dass da wirklich die halbe Stadt gefühlt dann da ausgeholfen hat.
Und das ist ja auch oft so bei Fällen, über die wir sprechen, dass da viele Helfende am Start sind und die Umgebung dann absuchen. Und ich finde, man erzählt das immer so schnell. So ja, da sind irgendwie tausende Leute zusammengekommen und haben geholfen. Aber wenn man selbst mal ganz kurz darüber nachdenkt, ob man selbst auch da helfen würde, weiß ich nicht, ob jede Person direkt groß oder laut, nicht groß, laut ja schreien würde, weil man wusste ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, was ist mit ihr passiert. Liegt sie irgendwo verletzt? Ist sie irgendwo tot? Was findet man? Was findet man nicht? Findet man, falls sie tot ist, einen ja noch intakten Körper oder findet man vielleicht auch Teile? Also das ist ja nicht so, dass das auch jeder so easy wegstecken würde, was er da findet. Und die haben ja auch im Fluss gesucht und durch diesen Sand dort konnte man ja eben nicht sehen, was ist unter Wasser. Das heißt, man musste da richtig hingreifen. Und das ist jetzt wirklich ein total blödes Beispiel, aber vielleicht kennst du auch im Wald diese Kästen, die so ein bisschen, ja, den Entdecker-Vibe auch fördern sollen. Da kannst du reingreifen. Das haben wir früher auch in der Schule gemacht, in der Grundschule. Und dann kannst du erfühlen, was da drin ist. Ein Tannenzapfen oder ein Blatt oder so. Ich habe mich nie getraut, in diesen Kasten zu greifen, weil ich so Angst hatte, dass da irgendwas Ekliges drin ist oder vielleicht auch ein Tier, was sich bewegt und so. Und das ist ja so die Vorstufe von dem, so ich weiß halt nicht, was mich erwartet. Deswegen auch da Respekt vor allen Leuten, die freiwillig bei solchen großen Suchaktionen helfen und die Person, die vermisst wird, im Zweifel ja gar nicht kennen. Also würdest du sofort sagen, jo, ich bin dabei?
Also jetzt, wo du es gerade nochmal so erzählt hast, muss ich sagen, besonders dieser Punkt, der ist mir selbst, als ich so das erste Mal drüber nachgedacht habe, gar nicht so bewusst gewesen. Weil was, wenn du die erste Person bist, die die Leiche findet und du weißt nicht, in welcher Art du die Leiche findest, was das auch vielleicht für ein Trauma auslösen kann oder
voll,
so.
Voll, ja.
Ich würde trotzdem behaupten, dass ich bei so einer Suchaktion teilnehmen würde. Jetzt bin ich erwachsen genug. Ich denke mal, das halte ich dann aus schon irgendwie. Wie gesagt, mit 16 wäre ich vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger und so gewesen. Du hast ja auch Leichtsinn vorhin nochmal angesprochen. Da kann man nur nochmal wiederholen, dass das Mädchen wirklich, leichtsinnig war, aber halt auch super, super mutig. Gleichzeitig diese riesige Menschenkette, da hätte ich mich grundsätzlich heutzutage auch auf jeden Fall angeschlossen, da zu helfen. Weil am Ende des Tages braucht es einfach diese Zivilcourage, das brauchst du einfach in der Bevölkerung. Ich vermute mal, bei dir sieht es nicht anders aus, auch wenn du dich jetzt früher nicht getraut hast, in diese Kästen reinzufassen.
Ja, ich habe mich auch gerade gefragt und vielleicht kann das ja jemand von euch beantworten. Also vielleicht hat jemand ja schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht. Ne, schreibt uns das gerne anonym, weil ganz ehrlich, denkt man, boah, hoffentlich finde ich jetzt was, weil das ist ja auch natürlich das Ziel der Suche. Oder denkt man, boah, hoffentlich finde ich nichts, sondern jemand anderes. Also was sind da die ehrlichen Gedanken, die man nicht ausspricht? Das würde mich voll interessieren. Aber ja, gerade wenn diese Gebiete so riesengroß sind, wie will man das denn anders machen? Also das geht dann wahrscheinlich teilweise gerade so im Wald. Das kannst du ja wahrscheinlich dann nicht mit einem Helikopter und ja, doch, vielleicht schon mit so Wärmebildkameras, I don't know, aber zumindest kann es ja nicht schaden, wenn man viele Leute hat, die da eben helfen bei der Suche. Also ja, falls da jemand von euch schon Erfahrung hat, dann ja, teilt es doch gerne mit uns in einer Direktnachricht bei Instagram, dann lesen das auch nur wir. Und wenn ihr noch ein bisschen mitraten möchtet, was wir uns bei den einzelnen Elementen des Covers so gedacht haben, dann schreibt uns das gerne auch und dann erzählen wir in der nächsten Folge, ich würde sagen gegen Ende vielleicht, ne, erzählen wir ein bisschen was dazu. Und dann freuen wir uns, wenn ihr am Donnerstag wieder zuhört. Da haben wir nämlich die 4. von insgesamt 5 paranormalen Folgen. Oder falls euch das ein bisschen zu gruselig ist, dann sind wir natürlich nächsten Dienstag mit einer ganz normalen Folge der Schwarzen Akte wieder für euch da.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.